Deutschlandfunk. Der Tag.
Es gibt keine Flugverbindung zwischen China und Indien, also so Peking-Delhi.
Es gibt keine.
Krass, ne?
Ja. Nee, gibt's nicht. Es gibt keine Flugverbindungen. Total krass zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Und deswegen musste ich einen großen Umweg fliegen. Ich bin über Singapur geflogen, was totaler Quatsch ist eigentlich.
Ja.
Und das finde ich schon, das spricht Bände, dass es da eben keine Direktverbindung gibt. Das hat Gründe.
Ja, spannender Seitenaspekt, den mir unser Peking-Korrespondent Benjamin Eisel im Vorgespräch unserer Podcast-Aufnahme erzählt hat. Natürlich aber nicht der Grund, warum Xi Jinping nicht nach Neu-Delhi gekommen ist, aber schon bezeichnend für das ambivalente Verhältnis der beiden Riesenländer mit gemeinsamer, umstrittener Grenze. Also, das ist ein Thema heute. Zuerst aber das hier. Das Heizungsgesetz ist verabschiedet. Was kommt jetzt auf uns zu? Antworten gibt's hier in der Tag an diesem Freitag, den 8. September 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Wenn man die Aufregung ums Heizungsgesetz der letzten Monate bzw. des letzten halben Jahres zum Maßstab nimmt, dann war das, was da heute im Bundestag los war, schlicht folgerichtig, würde ich sagen.
Das ist Arroganz gegenüber dem Parlament und Arroganz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, meine Damen und Herren.
In welcher Welt leben Sie denn eigentlich?
Weil Sie noch nicht mal bereit sind, die konkreten ersten Schritte zu gehen, stehen wir vor einem Berg von Problemen.
Das ist völlig absurd.
Das Abschalten der drei Kernkraftwerke schafft zusätzliche 15 Millionen Tonnen. Das ist Ihre Bilanz bei der CO2-Einsparung.
Und dann frage ich Sie, welche Angebote haben Sie heute, um dieses Gesetz zu verbessern? Nicht, kein einzigen.
Da, so ging das eigentlich die ganze Zeit, also reden wir drüber. Panayotis Gavrilis im Hauptstadtstudio ist jetzt in der Leitung. Panayotis, du hast mehr Erfahrung im Verfolgen von Bundestagsdebatten, aber das war schon hitzig, oder?
Es war hitzig und es war auch zu erwarten, dass es so kommt. Man hat es eigentlich bei jeder Debatte zu diesem Gesetz gehört, auch vor der Sommerpause. Es ging eigentlich immer hoch her und das war eben auch zu erwarten, dass es eben so kommt.
Okay, aber jetzt ist das Gesetz durchgegangen mit 399 Ja-Stimmen. Die Ampel hätte insgesamt 416, ne? Aber nichtsdestotrotz sind ja auch immer ein paar nicht da. Man kann schon sagen, das ist jetzt glatt durchgegangen.
Kann man schon sagen, es wurden 679 Stimmen abgegeben. Der Bundestag hat 736 Abgeordnete. Also da waren vielleicht auch ein paar nicht dabei. Also ich glaube schon, man kann sagen, das wurde einheitlich, ist es durchgegangen. Ich glaube, die Ampel ist auch ziemlich froh. Man hat es gesehen an den Gesichtern und auch an der Körpersprache. Da herrschte der Tenor, endlich, wir haben es geschafft, ist es durch.
Ja.
Abgesehen mal jetzt davon, von der Bewertung.
Ja. Wenn ich mir die Reden, ich habe jetzt nicht alles geguckt, aber doch das meiste, haben ja wirklich viele geredet, viele Abgeordnete. Wenn ich mir das so anschaue und so Revue passieren lasse, dann war mein Eindruck, da stand die Ampel heute ja zumindest mal einigermaßen fest zusammen, oder?
Ja, stand sie. Ich meine, sie haben ja genug gestritten, könnte man sagen. Also sich jetzt quasi bei der zweiten und dritten Lesung da jetzt nochmal irgendwie ein Fass aufzumachen.
Ja,
das wollte niemand. Aber sie haben natürlich, also das ist irgendwie auch zu erwarten gewesen, SPD und Grüne sagen, es sei sozial ausgewogen. Die FDP hat nochmal betont, ja, das ist so ausreichend technologieoffen. Ich fand nur einen Wortbeitrag von Katharina Dröge, den fand ich interessant.
Katharina Dröge.
Fraktionsvorsitzende, genau. Sie hat nämlich diese interne Auseinandersetzung nochmal betont, nochmal erwähnt.
Der Weg zu diesem Gesetz, der war kein leichter. Wir als Koalition, wir haben auf der Suche nach der richtigen Lösung hart miteinander gerungen, zu oft auch öffentlich. Wir haben es uns gegenseitig nicht leicht gemacht in diesen Verhandlungen und wir haben es auch den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land nicht leicht gemacht.
Ja, nicht leicht gemacht klingt schon ein bisschen, ja, untertrieben, aber sie hat zumindest das so relativ offen erwähnt und das kann man schon nochmal als reflektiert irgendwie darstellen. Aber klar, das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sich extremst gestritten hat und manche schon sagten irgendwie, hat diese Ampel überhaupt noch eine Zukunft. Also das war schon auch für diese Koalition nochmal ein Test, zu schauen, dass man diese drei unterschiedlichen Interessen wirklich an diesem einen Gesetz zusammenbringen kann. Und laut eigener Aussage haben sie es gemacht.
Ja, man könnte es ja jetzt ja sogar positiv sehen, wenn man es denn so sehen wollte, dass das Gesetz am Ende möglicherweise das Zeug hat, FDP und Grüne, die ja jetzt die beiden Pole da auch ausgemacht haben in dem Gesetz, zumindest ein bisschen wieder miteinander zu versöhnen. So nach dem Motto, genauso nach dieser Lesart. Wir haben lange gerungen, aber am Ende ist wirklich ein besseres Gesetz dabei herausgekommen, eben weil wir auch so lange gerungen haben.
Ja, wobei man jetzt nicht unterschätzen darf, es ist jetzt auch ein paar Wochen, ein paar Monate her, aber wenn wir uns daran erinnern, wie krass öffentlich alle Seiten sich quasi gegeneinander Vorwürfe gemacht haben, dann darf das nicht darüber hinwegtäuschen. Und ich würde auch sagen, ich meine, das Gesetz ist jetzt durch im Bundestag, aber die Debatte über dieses Gesetz, über Heizungstausch, über Energiepolitik, über Klimaschutzpolitik, die ist noch lange nicht vorbei. Also ich glaube, da gibt es noch genug Felder, dass sich Grüne und FDP in dem Fall, aber auch die SPD, dass man sich da ordentlich in die Haare bekommen kann.
Und die Wunden, die sind immer noch tief, die sind immer noch da. Gut, aber dann sprechen wir jetzt mal über das GEG, Vulgo Heizungsgesetz. Es wurde verabschiedet, je nach Lesart, der absolute Oberhorror, sagt die Opposition, oder ein richtig großer Schritt zu mehr Klimaschutz, sagt die Regierung, sagt Robert Habeck. Also mal Sachebene. Was konkret steht denn jetzt im Grundsatz in diesem Gesetz?
Also es steht sehr viel drin. Ich fange mal mit ein paar Kernpunkten an. Das neue Gebäudeenergiegesetz tritt zum neuen Jahr in Kraft, also 2024. Ziel ist es, das darf man nicht vergessen, den Gebäudebereich klimaneutral zu machen, weil er eben nach wie vor zu viel CO2 ausstoßt. Das heißt aber nicht, ich fange mal so an, dass ab dem nächsten Jahr bestehende Gas- oder Ölheizungen herausgerissen oder ausgetauscht werden müssen. Also es gelten Übergangsfristen auch für ältere Heizungen. Auch wenn eine Reparatur ansteht, dann muss sich die Heizung nicht austauschen. Und selbst der Einbau neuer Gas- und oder Ölheizung ist weiterhin möglich, allerdings müssen Interessierte sich vorher verpflichtend beraten lassen. Ab dem Jahr 2045, das kann man sich vielleicht so ein bisschen merken, ist endgültig Schluss. Also dann darf wirklich keine Heizung mehr fossile Energieträger verbrennen.
Also angenommen beispielsweise, es ist jetzt das Jahr 2025, ich sage, ich baue jetzt die supermoderne Gasheizung ein, die hält 25 Jahre, hilft mir aber nichts. 2045 muss ich definitiv austauschen dann.
Ja, und du musst dich vor allem beraten lassen und sie muss auch, das sind, dann gibt es halt im Detail gibt es dann Anforderungen, was diese Gasheizung unter anderem machen können muss in Zukunft, nämlich dann eben synthetische beziehungsweise dann eben grünen Wasserstoff, ob es dann eben Hybridlösungen gibt. Also da müsstest du dich dann im Zweifelsfall erkundigen, was aber, also das ist sozusagen, das habe ich jetzt vielleicht vergessen, aber es ist eigentlich auch der zentrale Punkt. Ab dem neuen Jahr dürfen lediglich in Neubaugebieten nur Heizungen eingebaut werden, wenn sie zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ja. Für alle anderen im Bestand gilt, das Heizungsgesetz wird erst dann ja scharf gestellt, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Und große Städte haben dafür bis Mitte 2026 Zeit, kleinere bis Mitte 2028. Dann kann man sagen, wird es ernst, dann greift dort auch diese 65%-Regelung. Das heißt, dieses Gebäudeenergiegesetz ist gekoppelt an die Wärmeplanung und die muss eben noch durch den Bundestag. Das will man in diesem Jahr eben noch machen, weil man sagt, naja, wir wollen diese beiden Gesetze, dass die eben ab 2024 dann greifen und dann da muss man eben jetzt noch nachlegen, das soll jetzt durch den Bundestag.
Okay, und wenn diese Wärmeplanung vorliegt, dann gibt es für Hausbesitzer dann keine Ausrede mehr. Wobei, wenn diese Wärmeplanung beispielsweise, ich bin jetzt im Städtchen XY, sagt, bei mir in der Straße soll im Jahre 2030 eine Fernwärmeleitung verlegt werden. Dann müsste ich wahrscheinlich auch keinen Heizungstausch machen. Oder wie ist das dann?
Nein, jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Ich glaube, Energieberaterinnen und Energieberater werden jetzt noch mehr gesucht und vielleicht auch gefunden werden. Aber es gibt dann Übergangslösungen. Das Wichtige ist, selbst wenn es die kommunale Wärmeplanung gibt, also wenn deine Kommune sagt, lieber Philipp May, also in deiner Straße, super, planen wir Fernwärmenetz. Sie kann aber auch sagen, wir planen hier gar nichts. Sie kann sagen, weder ein Wasserstoffnetz versuchen, also wir versuchen hier nicht die Gasleitung umzurüsten, sondern es wird schwierig, so tut uns leid. Das kann im Zweifelsfall auch passieren. Also im idealen Fall hast du eine Fernwärme und sagst, okay, ich warte einfach nur und übergangsweise kann ich das eben überbrücken. Im schlimmsten Fall sieht die kommunale Wärmeplanung vor, dass du sozusagen nicht dezentral irgendwie unterstützt wirst und da musst du halt eben selber schauen, wie du eben eine möglichst klimaneutrale Heizung bekommst.
Das heißt, dann käme die Wärmepumpe ins Spiel oder auch Pelletheizung oder was
ja,
alles?
Ja, es ist Es ist viel, es ist eine breite Palette. Also grundsätzlich kann man sagen, wer eine neue Heizung einbaut, der muss einfach darauf achten, dass ein entsprechender Betrieb oder zumindest eine Umrüstung möglich ist. Also es gibt folgende Heizungsmodelle, die gehen laut Gesetz. Also du hast gesagt, elektrische Wärmepumpe, Stromdirektheizungen, Biomasseheizungen, Hybridheizungen, also erneuerbare Energien kombiniert mit Gas oder einem Ölkessel, Solarthermieheizung, Pelletheizung, H2-Ready-Gasheizung, also Heizungen, die auf 100% Wasserstoff umrüstbar sind, aber da gibt es dann bestimmte Voraussetzung, dass es eben einen Investitions- und Transformationsplan gibt, eben vor Ort.
Mhm. Und selbst das neue heißt, Gas- dass die Gasleitungen umgerüstet werden in Wasserstoffleitungen.
Genau, also Es muss einen verbindlichen Plan geben. So, ja. Aber am Ende, und das ist auch quasi mein Rat, mein Tipp auch an alle, die vielleicht zuhören und vielleicht auch betroffen sind oder betroffen sein werden, man muss einfach selbst schauen, was macht für mich Sinn, also wo lebe ich? Lebe ich auf dem Land, lebe ich in der Stadt? Bei mir ist es so, es ist Fernwärme und bei allen Leuten, die jetzt schon Fernwärme haben, kann man sagen, entspannt euch, lehnt euch zurück. Natürlich ist es schwierig für Leute, die ein Haus haben und jetzt da eben vor der Herausforderung stehen, wie rüste ich um? Aber wie gesagt, es gibt Fristen, es gibt Übergangsregelungen und auf jeden Fall beraten lassen und fragen.
Okay, so ein riesengroßer Punkt in der Debatte war immer vom ersten Moment an die soziale Abfederung. Die Zuschüsse, die der Bund gewährt. Was gibt's jetzt und was gibt's nicht?
Also ich würde es gerne unterscheiden, einmal was Mieterinnen und Mieter angeht. Es gibt eine neue Modernisierungsumlage für den Heizungstausch und dann komme ich gleich zur Förderung, das wäre der zweite Teil. Diese begrenzt die Mieterhöhung auf 50 Cent pro Quadratmeter. Beispiel, du hast eine 70 Quadratmeter Wohnung und dann darf eben der Vermieter dann aufgrund eines Heizungstausches die Miete nicht um mehr als 35 Euro erhöhen aufgrund dieses Tausches. Aber das geht nur, also der Vermieter oder die Vermieterin darf das nur, wenn sie auch die Förderung in Anspruch nimmt und nur dann darf man dann eben auch wirklich die Kosten umlegen. Ansonsten nicht. Wenn du einen Indexmietvertrag hast, da sind ja auch einige davon betroffen, da dürfen die Kosten für den Heizungstausch gar nicht auf MieterInnen umgelegt werden können.
Okay.
So, das ist das, was für Mieterinnen und Mieter gilt. Bei der Förderung ist es so, ist ein bisschen ein Zahlenspiel, aber man kann sagen, der Staat fördert, wenn du deine Heizung tauschen willst, du kriegst 30-70% der Investitionskosten erstattet. Es gibt 30% für alle, also Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Wohn-, Nicht-Wohngebäude, private HauseigentümerInnen, VermieterInnen, so. Dann gibt es nochmal 30% Bonus für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer und Eigentümerinnen und Eigentümer mit bis zu 40.000 zu versteuerndem Haushaltseinkommen und 20% Förderung, wenn du besonders schnell bist. Der Klimageschwindigkeitsbonus heißt das, sind 20%, heißt maximal gedeckelt sind es aber 70%. Da hat man und maximal förderfähig sind Kosten von bis zu 30.000 Euro. Was heißt das? Ich habe Kosten von 30.000 Euro, die kann ich fördern lassen. 70% davon maximal, dann kriege ich 21.000 Euro. Es gibt noch andere verschiedene Möglichkeiten. Es soll zinsverbilligte Kredite geben für Antragstellende bis zu einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 90.000 Euro. Man kann es auch kombinieren, wenn man noch sein Haus dämmen will, dann kann man insgesamt, gibt es eine Höchstgrenze der förderfähigen Kosten von 90.000 Euro. Und das muss man sagen, das ist erstmal der grobe Rahmen, das ist noch nicht ganz final, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Geld es am Ende auch gibt. Das ist ja die Haushaltswoche diese Woche gewesen, also wahrscheinlich in einem Monat, ein bisschen länger, wissen wir dann ganz genau, wie viel Geld dann am Ende auch in diesem Topf dann bereitsteht.
Okay, ist das kein Geld, das aus dem Klimatransformationsfonds kommt oder wo kommt das Geld denn her?
Das Geld ist da, aber sozusagen die finale Berechnung und auch, dass ich einfach weiß, also jetzt gibt es ja viele Fragen, sich einfach, okay, was mache ich denn? Nehme ich die alte Förderung, dann kriege ich bei einer Wärmepumpe bis zu 40% oder warte ich und mache einen Mix aus Kredit und eben den Zahlen, den ich gerade genannt habe. Also man muss einfach schauen und wo mache ich das, wo kann ich sozusagen diese Förderung beantragen, das kommt alles noch dieses Jahr, weil es soll ja ab dem nächsten Jahr dann gelten.
So, und jetzt natürlich die große Frage, wie viel hat das Gesetz eigentlich noch mit dem ursprünglichen Gesetz Vulgo Habecks Heizhammer zu tun?
Also ich würde sagen, dass es deutlich abgefedert wurde. Ich glaube, das hat der Streit ja auch gezeigt. Also vor allem, dass die 65%-Vorgabe letztendlich ab 2024 nur für Neubaugebiete gelten soll oder gilt. Und der Anspruch der Koalition war ja, dass es für möglichst jede neue Heizung gilt. Also unabhängig davon, ob es eben Neubaugebiet ist oder einfach eine neue Heizung im Bestand. Und auch die Erweiterung, ich habe die Liste vorhin erwähnt, die war nicht vollständig, also was alles klimaneutral sein soll, also was wirklich sozusagen diese 65% entspricht. Diese Liste wurde deutlich ausgeweitet und ich habe es erwähnt, es dürfen auch weiterhin neue Gas- und Ölheizungen eingebaut werden dürfen. Da kann man sich dann schon die Frage stellen, ob das wirklich im Sinne des Erfinders ist, weil man will ja klimaneutral werden und eben stufenweise sich lösen von fossilen Brennstoffen.
Was heißt das dann am Ende für den Klimaschutz? Ist das jetzt doch wieder als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet oder wäre das zu hart formuliert?
Ja, je nachdem, wen man fragt, wenn man einen Klimaschützer fragt, dann sagen die natürlich, natürlich wird der Klimaschutz geschliffen. Deutsche Umwelthilfe sagt, kritisiert, dass weiterhin eben Öl, Gas und Biomasseheizung verwendet werden dürfen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also Habecks Ministerium, die haben das nochmal neu berechnet, was das eigentlich am Ende bedeutet. Also wie viel CO2 wird da eigentlich eingespart. Und die sagen, 3/4 der ursprünglich geplanten Treibhausgasminderung ist möglich. Heißt, es könnte mehr sein, könnte aber auch weniger sein. Es gibt verschiedene Szenarien. Das BMWK beruft sich da auf das Öko-Institut und die haben mehrere Szenarien ausgerechnet. Im Best Case, also wirklich alle informieren sich, alle sind brav, alle rüsten um und alle haben das Geld dafür.
Ja, so wie wir Deutschen immer so sind, ja.
Genau, also das Szenario, was auf jeden Fall wahrscheinlich nicht eintreffen wird. Bis 2030 kann man knapp 39 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Worst case, niemand hält sich dran und die große Mehrheit entscheidet dann irgendwann zu sagen, nö, machen wir nicht und dann werden 10,8 Millionen Tonnen eingespart. Also man muss sagen, auch mit den Veränderungen und auch mit den dadurch, dass es quasi aufgeweicht wurde, die Klimaschutzstandards, das kann man ruhig so sagen, wird, und das sind die BMWK-Berechnungen, wird weniger CO2 eingespart. Und man muss auch noch erwähnen, der Expertenrat für Klimafragen, auch nicht ganz unbedeutend, der hatte auch der Bundesregierung erst kürzlich kein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat gesagt, die Klimaschutzmaßnahmen gingen zwar in die richtige Richtung, aber reichten immer noch nicht aus. Also das Thema wird auf jeden Fall uns noch weiter verfolgen.
Tja, und eine Lehre, die wir auf jeden Fall ziehen können, Klimaschutzziele beschließen, ist das eine, ist gut und schön, aber wenn es dann mal konkret wird, dann tut's weh.
Also am Ende kommt man nicht drum rum, es wird kosten.
Ein bisschen Klarheit hast du jetzt auf jeden Fall geschafft hier. Danke dir.
Gerne.
Ich bin jetzt verbunden in Neu-Delhi mit zwei Korrespondenten, die allerdings an zwei unterschiedlichen Orten sitzen, habe ich mir gerade sagen lassen. Zum einen Benjamin Eisel, kennen wir eigentlich aus Peking. Benjamin, du bist schon im Pressezentrum, richtig?
Genau, ich bin schon am G20-Veranstaltungsort, ja. Beziehungsweise bin im Pressezentrum, im G20-Medienzentrum, direkt neben dem Veranstaltungsort. Und das muss man sich vorstellen, das ist wie so eine große Messehalle und da sind lauter so kleine Kabuffs gebaut worden, sage ich jetzt mal. Ich sitze in so einem kleinen Kabuff, das ist nach oben hin offen, das sind sehr dünne Pappwände und deswegen hört man auch Nebengeräusche.
Ja. Hört man mächtig, aber scheint ordentlich was los zu sein. Und Charlotte Horn, du bist unsere eigentliche ARD-Daily-Korrespondentin und wirst natürlich auch vom G20-Gipfel berichten. Du bist aber noch sozusagen auf deinem Homeground, richtig?
Genau, ich sitze noch an meinem Schreibtisch im Studio, im Büro, hier ein paar Kilometer entfernt noch vom Medienzentrum. Aber ich komme dann später nach und dann berichte ich auch aus demselben Kabuff, wie Benjamin gesagt
okay.
hat.
Und du kriegst natürlich, obwohl du jetzt noch an deinem Schreibtisch in deinem normalen Korrespondentenbüro sitzt, hast du jetzt natürlich den ganzen Trubel miterlebt, jetzt der in Indien gemacht wird, um dieses G20-Treffen in Neu-Delhi. Wie präsentiert sich Indien, beziehungsweise wie will sich Indien präsentieren?
Ja, es ist wirklich Trubel. Also hier läuft der Fernseher und überall sehe ich nur das G20-Logo. Hier steht das größte internationale Event ever, also das es jemals gab in Indien. Und hier werden auch gerade die Live-Berichte, die Live-Bilder laufen ein von den ersten Delegierten, die hier ankommen in Neu-Delhi. Indien will sich als starker Partner auf Augenhöhe präsentieren in der Welt. Sie wollen sagen, wir wollen jetzt mitsitzen am Tisch mit den Entscheidern, mit den wichtigsten Entscheidungsträgern der Welt, gerade in dieser Zeit globaler Krisen. Und sie sind ja auch ein interessantes Land, weil sie noch mit unterschiedlichen Mächten im Gespräch sind. Also sie haben einfach diese historische Nähe zu Russland, aber sie sprechen zum Beispiel auch zunehmend mit den USA. Und dann natürlich noch interessant, wo wir auch mit China sprechen oder über China, sie haben ja auch China abgelöst in der Zahl der Bevölkerung. Also Indien ist inzwischen wirklich auf Aufholjagd, könnte man sagen.
Das Land sieht sich gerade in einem Moment der Stärke. Wie viel davon ist Realität? Wie viel ist Show?
Ja, gerade jetzt bei G20 oder in diesem ganzen Jahr der indischen G20-Präsidentschaft ist schon sehr viel Show dabei. Also auch, wenn man hier in Neu-Delhi jetzt guckt, hier hängen überall Plakate, überall grüßt Narendra Modi, der Premierminister, von den Plakaten. Weil man muss einfach auch wissen, im nächsten Jahr sind hier in Indien landesweite Parlamentswahlen. Und das hat auch wirklich einen innenpolitischen Effekt, dieser ganze G20-Gipfel. Also es ist schon sehr viel Show dabei. Und manche sagen auch, dass das indische G20-Motto doch etwas realitätsfremd ist. Das ist nämlich eine Erde, eine Familie, eine Zukunft. Und gerade wo wir wissen, mit dem Ukraine-Krieg im Hinterkopf und auch mit den Grenzstreitigkeiten zwischen Indien und China, ist es ja nicht so schön, wie es klingt, das Motto.
Okay, Benjamin, du bist extra aus Peking angereist, um hiermit vom Gipfel zu berichten. Und jetzt kommt ausgerechnet einer nicht, Xi Jinping, der chinesische Staatschef. Welche Botschaft steckt dahinter?
Ja, das versuchen wir alle zu rätseln, was dahinter stecken könnte. Wir wissen es schlicht einfach nicht. Es wird aber tatsächlich vermutet, dass das eine bewusste Entscheidung ist, eine politische Entscheidung. Möglicherweise, es war ja erwartet worden, dass er sich hier mit Joe Biden trifft, mit dem US-Präsidenten, der hier eben nach Delhi kommt. Und das wäre nach Ansicht von Beobachtern ja ein wichtiges Treffen gewesen. Denn die USA und China, die streiten sich über viele Dinge. Das Verhältnis ist tatsächlich so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr zwischen diesen beiden Ländern. Und da wäre so ein Treffen vielleicht eine Möglichkeit gewesen, bestimmte Streitpunkte aus dem Weg zu räumen. Aber da ist jetzt die Überlegung, vielleicht ist er nicht gefahren, weil er ja nicht bereit ist, Joe Biden zu treffen. Vielleicht, weil die Verhandlungspositionen für China nicht so günstig sind. Oder weil er sich denkt, naja, in diesem Umfeld in Indien, da habe ich ein solches Treffen nicht ganz unter Kontrolle. Deswegen fahre ich nicht. Und das könnte zum Beispiel ein Grund sein, diese mögliche Begegnung mit Joe Biden oder eben der Streit mit Indien. Also das Verhältnis zwischen diesen beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt ist ja wirklich nicht besonders gut. Charlotte hat die Grenzstreitigkeiten schon erwähnt. Und da ist es ja vor ein paar Wochen auch zu einem Zwischenfall gekommen. Da hat China eine Karte veröffentlicht, eine Landkarte, auf der bestimmte Forderungen auf Land und See nochmal markiert wurden. Das sind keine neuen Gebietsansprüche von China, aber sie wurden eben auf einer solchen Karte nochmal offiziell veröffentlicht. Und das hat viele Nachbarländer, Anrainerstaaten geärgert. Oder es könnte auch geopolitische Gründe haben. Wir wissen das alle, G20, die werden von westlichen Industriestaaten dominiert, allen voran von den USA, von Demokratien. Und China ist ein autokratisch geführter Staat und möchte natürlich den USA diese globale Führung streitig machen. Und wenn man jetzt mal aus Xi Jinpings Sicht vielleicht an einem G20-Gipfel nicht teilnimmt, dann entwertet man ein solches Forum etwas.
Also es ist ja im Prinzip genau das Gegenteil, was Indien bezwecken möchte, nämlich sich auf der Weltbühne, auf der ganz großen Weltbühne präsentieren. Und jetzt ist ausgerechnet, denn zumindest der eine Vertreter der einen Supermacht, China, nicht gekommen. Wie wird das aufgenommen in Indien, Charlotte?
Ja, es wird tatsächlich auch als Affront angesehen gegen dieses aufstrebende Indien. Gerade Indien wollte ja eben einfach so einen Erfolg feiern jetzt mit G20, mit diesem Gipfel. Und erst hat ja China abgesagt und dann auch Russland. Und das wären ja einfach zwei wichtige, starke Stimmen gewesen für ein möglicherweise erfolgreiches Abschlussdokument. Und deswegen glauben jetzt auch Beobachter, dass es dazu gar nicht kommt, wenn China und Russland nicht hier anwesend sind. Beim G20-Gipfel auch die chinesischen Chefunterhändler, die sind auch nicht gekommen. Insofern wirft es einfach einen schlechten Schatten voraus auf dieses Wochenende. Und man muss auch wissen, das zentrale Thema der indischen G20-Präsidentschaft ist ja, dass Indien sich präsentiert als die Stimme für den globalen Süden. Und Beobachter werten das auch so ein bisschen als taktischen Schritt gegen Chinas Einfluss im globalen Süden. Also es gibt da schon einige Konfliktpunkte, aber definitiv ist es natürlich ein Affront, dass China nicht hier in Indien ist und eben als ob Xi Jinping es nicht Modi nicht gönnt, Narendra Modi, ja, dieses Familienbild zu haben von den G20-Delegierten, dass da eben definitiv es eine große Lücke gibt.
Das ist ja total interessant. Vor zwei Wochen haben wir hier in Deutschland noch beim BRICS-Gipfel noch darüber diskutiert, ob sich jetzt alle Schwellenländer bzw. eben der globale Süden inklusive China und Indien gegen den sogenannten Westen, also die demokratischen Industriestaaten, verbünden. Und jetzt sehen wir eher wieder dieses passiv-aggressive, in diesem Fall Signale von China in Richtung Indien. Was sind denn jetzt diese beiden Länder? Sind die jetzt Verbündete des globalen Südens gegen den Westen oder doch vor allem Rivalen? Frage geht an euch beide eigentlich.
Ja, Benjamin, willst du
kann ja mal vielleicht
sagen?
Ganz kurz.
Ja.
Genau. Die sind natürlich. In gewisser Weise sind sie natürlich Verbündete aus chinesischer Sicht. Und zwar, wenn es eben darum geht, dass man etablierte Foren wie G20, wie die Führerschaft der USA, wenn man da solchen Foren, solchen Gipfeln etwas die Bedeutung nehmen kann. Denn das ist das ganz große Thema in China, der globale Systemwettstreit mit den USA. Und dem wird alles untergeordnet. Und wenn man da jetzt zum Beispiel über einen BRICS-Gipfel, die BRICS-Gruppe, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ursprünglich, soll ja jetzt erweitert werden um mehrere Staaten. Das ist geschehen auf Druck Chinas, also das wurde in China auch als ein Sieg gefeiert. Warum macht man sowas? Man möchte dieser Gruppe mehr Bedeutung geben, um eben etablierten Formaten G20, aber natürlich auch G7 und der Vormachtstellung, der internationalen Vormachtstellung der USA entgegenzuwirken. Und unter solchen Umständen ist natürlich die Mitgliedschaft Indiens willkommen in BRICS. Aber das ist eben nicht das Einzige. China versucht natürlich auf ganz vielen Ebenen bestimmten Foren Wichtigkeit zu nehmen und Parallelstrukturen aufzubauen, um selbst mehr Macht zu bekommen und den USA machtstreitig zu machen.
Ja, und Indien schillert in der Mitte sozusagen. Auf der einen Seite größte Demokratie der Welt, auf der anderen Seite nicht auf Seiten des Westens im Russlandkrieg, treibende Kraft auch mit der BRICS-Staaten. Wo steht das Land also, Charlotte?
Genau, interessantes Wort, dass du sagst, Indien schillert. Aber gleichzeitig ist Indien ja auch ein zunehmender Konkurrent. Es gibt Zahlen, wonach Indien in den nächsten 4 Jahren Deutschland und Japan ablösen wird und dann die drittgrößte Volkswirtschaft sein wird. Und wenn man auf China blickt, will Indien Konkurrenz werden, gerade als alternativer Produktionsstandort. Das ist ja auch immer noch so ein Thema. Auch in Indien wird jetzt zunehmend das iPhone zum Beispiel produziert. Und ein Wort, was mir hier auch immer wieder auffällt, ist dieses multipolare Weltordnung. Also dass es eben nicht mehr so Fronten gibt, sondern eben, dass Länder wie China und Indien eben zunehmend sich auch andere Bündnisse suchen. Es ist nicht mehr der Westen gegen den Osten, sondern eben noch mit diesen anderen Spielern.
Ich habe jetzt gehört, Indien will sich sogar umbenennen, weil der Name Indien auf das koloniale Erbe sozusagen zurückzuführen ist.
Ja, wie so oft ist es auch wieder eine sehr komplexe Geschichte. Indien will sich umbenennen oder zumindest hat die Regierung dieses Wort jetzt mal auch etabliert und zwar in Bharat. Die Präsidentin von Indien, die hat die Staats- und Regierungschefs der G20 eingeladen zu einem Dinner und auf dieser Einladung stand President of Bharat. Also das ist ein Wort, ein Hindi-Wort, was für Indien steht. Aber das hat vor allem auch innenpolitische Gründe, weil Bharat ist vor allem ein Hindi-Wort und damit will die Modi-Regierung auch vor allem wieder die Hindu-Wählerschaft ansprechen, weil ja Modi, die BJP-Partei, schon eine hindu-nationalistische Partei ist. Also das hat eher auch innenpolitische Gründe. Aber interessant, dass es jetzt kurz vorm G20-Gipfel etabliert wurde als möglicher neuer Name für Indien.
Wladimir Putin, dürfen wir nicht vergessen, ist natürlich auch nicht da, wird von Sergei Lavrov, dem Außenminister, vertreten. Bei welchen Themen sind denn überhaupt Fortschritte zu erwarten jetzt bei diesem G20-Gipfel?
Also es soll hier unter anderem um eine Erweiterung des G20-Gipfels gehen. Da hört man, dass es da weitgehend Konsens gebe. Und zwar soll die Afrikanische Union, die AU, mit dazukommen. Dazu wurde auch eine Frage vorhin gestellt, ob denn die G20 dann G21 heißen sollen. Auch da hieß es, jetzt warte doch erstmal ab. Dazu können wir noch nichts sagen. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, worauf man sich vermutlich einigen wird. Es gibt dann natürlich noch die Themen Klimawandel. Aber auch da ist es schwierig, denn die Schwellenländer, allen voran auch China, Russland aber auch, die wehren sich dagegen, eben weiter ihre fossilen Brennstoffe zu reduzieren. China steckt gerade in einer Wirtschaftskrise. China baut weiter Kohlekraftwerke und das Land sieht nicht ein, dass es das jetzt weiter nicht tun sollte. Denn man braucht Energie, man braucht Strom und da jetzt radikal umzustellen und weniger Kohlekraftwerke zu bauen, das ist, glaube ich, ein Thema, das für China im Moment nicht auf dem Tisch liegt, beziehungsweise das kommt gar nicht in Frage. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die russische Wirtschaft ja sehr stark an den fossilen Brennstoffen hängt. Öl, Kohle, aber auch Gas. Hier ist jetzt irgendwas umgefallen. Und dann damit natürlich auch den Krieg finanziert. Also es ist schon zu erwarten, dass diese beiden Länder bei dem Thema bremsen werden. Vielleicht kann Charlotte noch was dazu sagen, wie das in Indien aussieht.
Ja, mir fällt noch ein, dass es jetzt schon als Erfolg gewertet wird, dass Indien tatsächlich die Stimme des globalen Südens wirklich auf die Weltbühne gehoben hat. Und ich glaube, es wird eher Fortschritte geben bei so softeren Themen bei diesem G20-Gipfel. Also zum Beispiel wollen die Länder darauf drängen, dass die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen intensiviert werden. Also dass da mehr sich drum gekümmert wird, dass sie wirklich erreicht werden. Und dann gibt es noch so Themen wie digitale Transformation oder eben auch Gleichberechtigung von Frauen, dass die mehr gefördert wird.
Okay, und jetzt will ich euch auch weiter arbeiten lassen in Indien. Danke, dass ihr mich so auf Stand gebracht habt und ja, frohes Schaffen euch.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Finn Starken und Barbara Schmidt-Matern waren heute an dieser Folge beteiligt und ich auch. Philipp May ist mein Name. Für Feedback sind wir immer gern zu haben. Der Tag @deutschlandfunk.de. Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.